Tröstet, tröstet, mein Volk. So ist heutige Bibelgespräch zu Jesaja 40 im Kirchenfenster vom Radio Bio überschrieben. Seid herzlich willkommen. Bis um 10 Uhr begleitet noch der Uli Hering. Gabriele Berz-Albert von der katholischen Kirche und Judith Dubermuth-Attinger von der Hausarmee diskutieren über diesen Text. Leider hat der Stefan Wenger-Ledermann aus gesundheitlichen Gründen nicht können dabei sein. Allgemein wird angenommen, dass mit dem 40. Kapitel vom Jesaja-Buch ein neuer Prophet redet. Der sogenannte Deutero oder zweite Jesaja. Er hat am Ende vom babylonischen Exil gewirkt. Im Jahr 587 vor Christus ist Jerusalem von den Babyloniern erobert worden. Der neue Machthaber hat die Juden nach Babylonien verschleppt und dort angesiedelt. Sie haben immer versucht, ihre jüdische Identität zu behalten, auch im Exil. Das war nicht ging einfach. Im Jahr 539 vor Christus hat der persische König Kyros Babylonien erobert. Er hat die Juden ging wieder dazu ermuntert und ihnen Hoffnung gegeben, dass sie zurück können gehen. Das ist der 521 vor Christus der Fall gewesen. Dann ist Exil zu Ende gegangen. In dieser Zeit vom Kyros hat der Deutero Jesaja gewirkt. Er hat am Volk neue Hoffnung und neue Heimkehr versprochen. Jerusalem war damals zerstört gewesen. Aber sie haben gehofft, dass sie die Stadt wieder aufrichten können. Und das hätten auch die Deutero Jesaja verheissen. Garant für das alles war das Versprechen vom König aus Persien, nämlich der König Kyros. Das Buch vom Deutero Jesaja ist geprägt von einem neuen Aufbruch. In den sogenannten Gottesknechtliedern kommt bereits etwas von dem zum Tragen, was wir als Christen dann in Jesus Christus erleben und sehen. Der Georg Friedrich Händel hat in seinem Messias Texte aus dem Deutero Jesaja vertont. Die werden wir im Laufe dieser Sendung hören. Aber zuerst lesen wir euch dann den ganzen Text vor, über den wir dann diskutieren. Die einzelnen Texte werden wir dann wiederholen zu den Abschnitten, wo wir über sie diskutieren. Jetzt wünsche ich euch einen schönen und einen gesegneten Bibelabend.
Wir lesen aus dem Buch Jesaja, aus dem 40. Kapitel, Verse 1 bis 15 und 28 bis 31. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat. Denn ihre Schuld ist vergeben, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Lebendige miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es gesagt.
Eine Stimme sagt, rufe. Und jemand sagt, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist wie das Gras, und all seine Treue ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit.
Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe sie auf und fürchte dich nicht. Sag den Städten von Juda, seht, da ist euer Gott. Denn sieh, der Herr, Herr kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Sieh, sein Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und an seiner Brust tragen und die Schafsmütter sanft führen.
Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn.
Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden.
Vernehmt die Stimme des Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und bahnet die Pfade der Wüsten unserem Gott.
Jesaja 40, 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat. Denn ihre Schuld ist vergeben, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was ungleich ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Lebendige miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es gesagt.
Der Text, den wir gehört haben, ist ein unerhört schöner Text. Und er fährt an mit etwas ganz Tollem. Tröstet, tröstet mein Volk. So haben wir auch die Sendung umschrieben. Mir ist jetzt als erste Frage wichtig, wer ist denn noch gemeint mit meinem Volk? Gabriele Birz.
Der Prophet richtet sich mit seinen Worten an das Volk Israel, das zu dem Zeitpunkt in der Verbannung lebt. Sie wurden von den Babyloniern ins Exil geführt. Alles war kaputt. Der Tempel zerstört, die Heimat verloren. Und nun wurde dieses Volk Babylon vom Perserkönig Kyros erobert. Das heißt also, die weltpolitische Lage hat sich verändert. Und das Volk Israel, das immer noch in der babylonischen Gefangenschaft ist, wittert Morgenluft. Sie spüren, es ändert sich was. Da ist noch nichts Konkretes, was sich verändert hat, aber die Gesamtlage ändert sich. Und an dieses Volk, was voller Sehnsucht ist nach Veränderung und jetzt auch voller Hoffnung, dass die ersehnte Veränderung geschehen kann, dieses Volk sind die Adressaten der Botschaft des Propheten.
Juli, du Mut, hast du da noch etwas als Ergänzung?
Ja, ich denke, was so wichtig ist, dass man sich da ein ehemals stolzes Volk, das das auserwählte Volk war, das aus Ägypten rausgeführt worden ist, wo erlebt hat, wie ihr Gott gross, stark und mächtig ist, hockt als ein Häufchen Elend in der Verbannung und fragt sich, wo ist denn der Gott?
Wenn man sich gross herausstellt oder Selbstbewusstsein hat, heisst das noch lange nicht, dass man so gross ist, dass man plötzlich einmal ganz klein werden kann.
Ja, das haben sie müssen erleben.
Und das ist vermutlich auch das, was das Volk am meisten bewegt und am meisten schmerzt.
Ich stelle mir das vor als ziemlich demütigend, wenn man so ein auserwähltes Volk ist und alle Völker rundherum sollen schauen, wie gross das Gott an ihnen handelt. Und nachher hockt man da in der Verbannung.
Jetzt wird ja im Text Schuld angesprochen. Ist denn das gesehen im Zusammenhang von dem, was wir jetzt hier gesagt haben?
Das ganze alttestamentliche Denken ist ja ganz stark geprägt von diesem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also diejenigen, die was Gutes getan haben, die wurden von Gott belohnt. So haben die Menschen gedacht. Oder wenn jemandem was Böses geschieht, dann heißt das automatisch, dass der wohl was Böses getan haben muss, weil Gott richtet ja und tut das Gute den Guten und das Böse den Bösen. Das war das Gottesbild.
Aber ein bisschen ist das heute ja auch noch bei den Menschen so.
Das stimmt, aber es hat eigentlich nichts mit dem christlichen Gott zu tun. In dem Moment, wo das Volk in Exil war, wo ihnen so viel Schmerz und Heimatlosigkeit erfahren ist, hat sich die Frage gestellt, was haben sie für eine Schuld auf sich geladen?
Und jetzt gibt da der Prophet eine Antwort. Was ist denn die Antwort vom Prophet auf das Bewusstsein vom Volk?
Ja, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihr Frondienst ein Ende hat, denn ihre Schuld ist vergeben, denn sie hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle ihre Sünden. Es ist erledigt. Hinter dem Doppelten steht, dass der, der einen Kappis gemacht hat, der jemandem etwas geraubt hat, der muss dem nicht einfach nur das wieder zurückgeben, sondern er muss wie einen Strafzins dazu zahlen und das wirklich, wirklich erledigen. Und somit ist es definitiv erledigt und gut.
Und das ist die Zusage von Gott her, also das ist nicht von den Menschen, sondern Gott verheißt das, Gott macht das.
Also die Menschen tun eigentlich nichts dafür, dass ihnen die Schuld genommen wird, sondern die Schuld wird ihnen genommen. Und das ist natürlich eine wunderbare Botschaft, man muss eigentlich nichts dafür tun.
Wenn ich das so höre, Gabriele Bärz, denke ich mir, das ist ein zentral christlicher Gedanke, da ist im Alten Testament.
Also ist das Bild von diesem Gott, der rettend ist, der das Gute will, der Schöpfergott, der seinen Geschöpfen grundsätzlich wohlwollend begegnet und ihnen wohlgesonnen ist. Das ist dieses Gottesbild. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, es ist jetzt christlich, sondern das ist natürlich auch schon im Alten Testament drin. Sonst sind wir plötzlich in so einem fast antisemitischen Denken, wo ich mich jetzt dagegen wehren würde. Aber es wird natürlich dann in Christus noch mal viel deutlicher, so vielleicht.
Es wird personalisiert.
Ja. Und wie ist das verstanden?
Also der Text sagt ja gerade nach dem, eben, es ist vergäß, doppelt, es ist vergäß, ist gut. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, bahnt in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Also das ist der Täufer, der da angekündigt wird. Und der kündet ja wiederum eben der Retter, der Erlöser, der für alles gezahlt hat. Aber wir haben nichts zu bringen. Es ist nicht unsere Leistung, dass es uns vergeben ist.
Zu der Zeit war ja auch der Eingottglaube eigentlich noch gar nicht so stark entwickelt. Also das ist ein wichtiger Moment in der Entwicklung vom Eingottglauben. Und für die Israeliten waren im ganzen Umfeld eigentlich viele Völker mit verschiedenen Göttern. Die haben Naturgötter verehrt, in der Sonne, in der Ernte und überall. Hier finde ich jetzt so speziell, dass sich Gott eigentlich in der Geschichte des Menschen immer wieder als Rettender offenbart. Also eigentlich so dieser, der Gott, der mit unterwegs ist, der wird da schon verehrt. Und das ist sehr neu damals.
Ich möchte da noch etwas dazu sagen, was mir persönlich äußerst wichtig ist. So der Gedanke von dieser Entwicklung hin zu einem Eingottglauben. Das stimmt für mich so nicht ganz. Weil für mich zentral ist, dass dort zum Beispiel, wo der Mose die 10 Gebote bekommen hat, das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Hinweis für einen Gott. Gott, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, da gibt es nicht mehrere Götter. Aber was das Volk gemacht hat, daneben, eben, sie haben das goldige Kalb gehabt, etc., sie sind immer wieder geprägt und beeinflusst und in Gefahr gewesen von all diesen Völkern, die eben all ihre Naturgötter und Statuen und was sie da alles gehabt haben, dass sich das vermischen hat wollen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem und auch etwas, was da im Jesaja angesprochen wird. Aber ein Gott, der ist von Anfang an da gewesen.
Eine Stimme, eines Predigers.
Jesaja 40, 6 bis 8. Eine Stimme sagt, rufe. Und jemand sagt, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist wie das Gras. Und all seine Treue ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Wahrhaftig. Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit.
Nachdem wir im ersten Teil Jesu Gespräche bei Jesaja 40 gemerkt und gespürt haben, dass da etwas Neues kommt, etwas Neues erwartet wird, ändert jetzt in diesem Teil vom Text die Situation. Was ändert sich da, Judith Unmuth?
Vorher haben wir von der Herrlichkeit vom Herrn, das war so der Gesichtspunkt gewesen, und dass dem soll der Weg bereitet werden. Und jetzt geht es hin zum Mensch. Der Mensch, der ist gewürdigt und ein Ebenbild und herrlich, aber trotz dieser Würde, die er hat, wird da doch hergewiesen, wie hinfällig und vergänglich das der Mensch ist. Und das wird ganz scharf rausgeschafft.
Ganz eindeutig heisst es da, alles Fleisch ist Gras. Gabriele Berz, was verstehst du da unter dem Wort Fleisch?
Fleisch steht für mich für die ganze Schöpfung. Für alles, was geschaffen ist und was der Vergänglichkeit unterworfen ist. Der Mensch ist ein Teil von dieser Schöpfung. Und deshalb wird es auch manchmal mit Mensch übersetzt. Aber im umfassenden Sinn geht es um alles, was geschaffen ist und was deshalb vergeht.
Also um alles Materielle?
Alles Materielle.
Und das ist einfach, du sagst, dass alles Materielle im Prinzip vergänglich ist.
Es wird aufgezählt, was alles vergänglich ist. Das Gras, die Blume, das Fleisch. Aber am Ende steht doch, das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und dieses Wort ist das gleiche Wort, was am Anfang der Schöpfung gesagt hat, es werde. Und es ist auch das gleiche Wort, von dem uns dann an Weihnachten erzählt wird, das Wort ist Fleisch geworden. Es ist immer Gott, der in Ewigkeit bleibt.
Das Wort ist Fleisch geworden, heißt dort, Gott wurde Mensch. Das wird dort in Johannes ja so ausgedrückt. Und so können wir da auch Fleisch vielleicht eben verbinden mit dem Mensch.
Auch.
Aber für dich geht es noch weiter.
Jawohl.
Du siehst nicht nur den Mensch da drin.
Ich sehe die ganze Schöpfung.
Also auch zum Beispiel Blumen und Bäume und was noch so ist. Berge auch.
Ich denke, das ist heute unglaublich wichtig. Also die ganze Schöpfung, wie es bei Paulus heißt, wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung ist eigentlich Gottes Werk und darin ist Gott. Und es ist gefährlich und bedrohlich, wenn wir Menschen meinen, mit Fleisch sind nur wir Menschen gemeint. Es geht um den Erhalt der ganzen Schöpfung.
Und das ist für dich der Ausdruck von dem Wort Fleisch hier.
Jawohl.
Judith Dummermut.
Und ja, ich glaube wirklich, wir haben so eine Anführung manchmal auf uns selber, dass wir uns viel zu wichtig nehmen und vergessen, ja, dass wirklich die ganze Schöpfung sich nach Erlösung sehnt, heisst es. Und das heisst sogar, es heisst, wie eine Frau in der Wehe ächzt und stöhnt die ganze Schöpfung und sehnt sich nach Erlösung. Und das ist sicher etwas, eben die Wiederherstellung, die ist dringend nötig.
Wir können ja da noch ein Stück weitergehen, wenn wir an die heutige Zeit denken. Wir können daran denken, wie Biodiversität immer mehr abgewürdigt wird, wie die Natur immer mehr kaputt gemacht wird. Also das heisst, da sehnt sich die ganze Schöpfung nach einer Lösung.
Das ist die eine Seite, ist die Sehnsucht, und das, die andere Seite, wie es da im Text steht, ist die Zusage. Das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Also dieser Heilswillen Gottes, diese Liebe zu allem und eigentlich die Sehnsucht Gottes, dass all das erhalten und gut bleibt, die ist als Zusage vorhanden. Und ich denke, das ist die Hoffnung, aus der heraus wir leben können.
Und wo kann man das in der Weltgeschichte konkret erleben?
Ja, in dem Sinn, dass Gott eben, wie wir es vorher gesagt haben, er ist Mensch geworden. Er hat die Herrlichkeit verlassen, um zu uns zu kommen und den Weg wieder frei zu machen. Das ist der, eben, dem soll man den Weg bereiten, heisst es in unserem Text. Dem soll man den Weg ebnen. Die Frage ist, nehmen wir das an? Nehmen wir das an, dass wir auch über uns raus selber schauen? Dass wir uns nicht selber erlösen können? Sondern dass die Verheißungen und dass die Zusagen von Gott, das ist das, was ewiges Leben gibt.
Und wie bereiten wir dem, der da kommt, den Weg?
Also ich denke, es geht auch immer darum, dass wir etwas tun müssen, damit diese Herrlichkeit Gottes, dieser Heilswillen, dieses Ich will, dass es allen gut geht, dass das spürbar wird. Und das setzt voraus, dass wir Menschen uns zwischenmenschlich, politisch, auf ganz verschiedenen Ebenen einsetzen, damit dieser Wille, dieser Heilswille Gottes Wirklichkeit werden kann.
Und dann sind wir eigentlich wieder bei Weihnachten, wo Gott gezeigt hat, dass er zu uns unterwegs ist und dort begleitet, wo wir selber nicht weiter können.
Ja.
Wir sind im Bibelgespräch auf dem Radio Bio. Wir haben jetzt bereits zwei Texte aus Jesaja 40 ein bisschen näher angeschaut und kommen jetzt zu etwas Weiterem.
Jesaja 40, 9 bis 11. Zion, du Predigerin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe sie auf und fürchte dich nicht. Sagt den Städten von Juda, seht, da ist euer Gott. Denn sieh, der Herr kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Sieh, sein Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seine Arme sammeln und an seiner Brust tragen, und die Schafsmütter sanft führen.
Der Gustav Heinemann, der ehemalige deutsche Bundespräsident, hat in meinen Augen ein ganz unerhörtes Wort gesagt. Alle Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Judith Dummermuth, wie passt das zu dem Abschnitt, den wir jetzt gelesen haben?
Für mich persönlich tönt da an, Eben, dass man am Herr den Weg muss bahnen, das haben wir gelesen. Und dass der noch wird kommen. Und dass aber alle Mächtigen eben von allen politischen Lagern, auch die, die kommen und gehen. Und es heisst im Wort, dass der Herr Könige einsetzt und Könige absetzt. Aber er selber ist der allergrößte König.
Und was heisst, wenn wir da lesen, der Herr kommt? Was bedeutet das, Gabriele Berz?
Ich denke, das Kommen, das hat immer zwei verschiedene Dimensionen. Es heißt ja auch, fürchte dich nicht. Also offenbar erwartet man auch vielleicht gespannt oder sogar mit etwas Angst, was da auf einen zukommt. Und auf der anderen Seite ist da eine unglaubliche Sehnsucht und Hoffnung, dass das, was kommt, was Befreiendes und Schönes ist. Und so ist dieses Kommen sehr spannungsreich.
Das ist etwas typisch Menschen. Auch heute erleben wir das, wenn wir vor Problemen gestellt werden, wo wir noch nicht wissen, wie es rauskommt, sind die beiden Seiten heute noch da. Und das können wir jetzt auch sagen in Bezug auf das Kommen von dem Herr, der unterwegs ist zu den Menschen. Was bedeutet aber das Kommen ganz konkret für die Menschen selber?
Für mich persönlich wird das Bild aufgenommen, ganz wichtig ist. Das ist das Bild von dem Hirt. Und das Bild von dem Hirt und von diesen Schafen, das hat für mich etwas zu tun mit dieser Ordnung. Es ist eine gute Ordnung. Schafe, die sind verloren, die können nicht alleine unterwegs sein. Die werden gefressen von irgendwelchen Leuen und Bären. Sie finden kein Wasser, sie wissen nicht, wo die guten Weiden sind. Und sie brauchen den Hirt, den sie führt. Sie brauchen den Hirt mit dem Stecken, den sie verteidigen. Das ist das Bild, das da reinkommt. Der Gott, der ist unser Hirt. Und wir dürfen sozusagen, blöd gesagt, ein blödes Schaf sein. Im Sinn von blöd meine ich natürlich nicht dumm. Weil Schafe sind ja nicht per se dumm, aber abhängig. Wir sind, es ist die Ordnung, es ist der Schöpfer, steht über seine Geschöpfe. Und Geschöpfe sind nicht Schöpfer.
Und was du noch da wichtig sagst, ist, dass wir als die Schafe dürfen leiten lassen.
Unbedingt. Was für ein tieferes Bild kann es geben, wenn das ein Hirt sein Lämmchen an seiner Brust trägt?
Da denken wir an das Gleichnis von Jesus, ja, wo verlorene Schafe ist geholt.
Ja.
Hast du da dazu auch noch etwas sagen, Gabriele Berz?
Für mich hat das Bild vom Hirten auch was damit zu tun, dass er Raum gibt, Lebensraum. Also ich habe manchmal so etwas Mühe mit dem dummen Schaf, das ich sein soll und das einfach so blind hinterherläuft. Aber wenn ich den Hirten denke als einen, der einfach schaut, dass es allen gut geht und alle genau das bekommen, was sie brauchen, also die Schwachen trägt er und die Starken, die führt er, dann ist es für mich ein wunderbares Bild für das, wie ich mir Gott gerne vorstelle, als einen, die Raum gibt für Entfaltung, für Leben in Fülle.
Wenn du es so sagst, wegen dem Herr und das, was der Herr macht, der Hirt macht, sind Schafe stark.
Ja, weil dieser Herr ja dafür sorgt, dass die Schafe zu dem kommen, zu dem finden, was eigentlich in ihnen angelegt ist, dass sie ganz sie selbst sein können.
Jetzt fällt ja übrigens auf im Alten und im Neuen Testament, dass das Bild vom Schaf und dem Hirt sehr häufig verwendet wird. Was ist da wohl der Grund, dass das Schafbild immer wieder kommt?
Ich denke, es ist ein Bild, das den Menschen äußerst gut vertraut war. Das war ihre Lebensgrundlage. Sie haben sehr wohl gewusst, was einen Unterschied macht. Und das nimmt ja dann Jesus auch auf. Es ist ein Unterschied, eben ein Hirt, ob das seine eigene Herde ist, wo er das Leben dafür gibt, oder irgend so einen Angestellten, der davor rennt, wenn Gefahr kommt. Und Jesus sagt, ich bin nicht irgend so ein Angestellter, sondern ich bin der, der das Leben lässt für seine Schafe. In dieser Deutlichkeit gibt es kein anderes Bild.
Also wie es sagt im Johannesevangelium, ich bin der gute Hirte, ja, und gebe das Leben hin für meine Schafe. Mhm. Und das ist da auch schon irgendwie angebahnt.
Unbedingt, ja.
Siehst du das auch so, Gabriele Berz?
Also ich habe stärker so die anderen Bilder, wie sie auch beim Ezechiel dann zum Beispiel vorkommen, wo es nicht unbedingt um die Lebenshingabe geht, sondern um dieses unterwegs sein und begleiten von der Herde. Die sind so für mich emotional die ersten Bilder, die aufkommen, wenn ich das Bild vom Hirten höre. Und an denen halte ich mich auch gerne fest, weil das finde ich was ganz Schönes, diese Vorstellung, dass einer da ist, der einfach umsorgt, aber freilässt und eigene Entfaltung und eigene Wege ja auch ermöglicht.
Du würdest also auf das Leben der Menschen hinsprechen, wenn wir da von Schaf denken, die eigentlich ein Leben lang unterwegs sind und zu einem Ziel hin, aber von dem Schafherd geleitet werden.
Ja.
So wie es im Psalm 23 heisst, oder? Ich denke, das ist so das, was die unterschiedlichen Lebensumstände anspricht. Der Gott führt uns als frisches Wasser, er gibt uns saftige Weiden, aber er ist auch da im dunklen Tal. Das ist, glaube ich, genau so eine zentrale Wahrheit.
Und das trifft auch zu für Jesus, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte.
Unbedingt. Und auch für das Volk, das wir jetzt hier lesen, das ist die gute Botschaft, die der Prophet Jesaja diesen verstörten, einsame, verlassene Israeliten hat können bringen.
Und eigentlich sind sie auch verlassene Schafe, die einen Hirte brauchen.
Ja.
Jesaja 40, 12 bis 15. Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wen fragt er um Rat und wer vermittelt ihm Einsicht? Wer kann ihn über die Pfade des Rechts belehren? Wer lehrt ihn das Wissen und zeigt ihm den Weg der Erkenntnis? Siehe, die Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Ganze Inseln wiegen nicht mehr als ein Sandkorn.
Wir stellen fest, dass da ganz ein Haufen Fragen gestellt sind und keine Antworten. Die Antworten sind in der Luft. Was bedeuten die Fragen, die da gestellt werden vom Prophet? Kannst du uns eine Antwort geben, Gabriele Bertz?
Wenn wir die Fragen jetzt der Reihe nach beantworten wollten, dann wäre eigentlich die Antwort jedes Mal Gott. Also wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Das ist klar, das kann niemand anderes, das kann nur Gott. Wer misst den Staub der Erde? Gott. Und so weiter. Es geht also eigentlich bei all diesen Fragen darum, was über Gott zu sagen, immer im Wissen darum, dass man ja eigentlich über ihn nichts sagen kann. Mit diesen Fragen wird eigentlich so seine Grenzenlosigkeit, sein Wesen umschrieben. Er ist derjenige, der eigentlich alles kann, alles ordnet, alles weiß. Er ist der, der in all den Dingen einen Plan hineingelegt hat. Und am Schluss heißt es dann, die Nationen sind wie ein Tropfen am Eimer. Sie gelten so viel wie ein Stäubchen auf der Waage. Also in all dem, was das Volk umgibt und was vielleicht bedrohlich ist und in all den anderen Göttern, die da in den anderen Völkern verehrt werden, da gibt es diesen einen Gott und der ist derjenige, der dann am Ende eben das Heil bringt und erlöst.
Für mich persönlich klärt das mit Verhältnis. Also wir haben so oft eben so Angst und da muss ich wirklich sagen, ich finde das auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir drin leben, wir haben oft so Angst in diesen Umständen und es ist so bedrohlich und so gross und eben die Regierungen und was die alles verfügen und so. Da fühle ich mich da mit dem Volk verbunden. Und in das innen, in das Ringen, was hat jetzt Macht, was hat jetzt Kraft, in das Ringen innen sagt der Prophet einfach ganz schlicht, so wie es vorher Gabriele gesagt hat, wer ist denn der, der wirklich Macht hat? Und er bleibt und ist unbegreiflich und unausforschlich.
Du würdest also ein Stück weit die jetzige Situation vergleichen mit der Situation vom Volk Israel damals in der Verbannung.
Ja, von dem Gefühl her absolut, ja.
Vielleicht auch von so einer Ratlosigkeit her. So die Frage, was ist eigentlich der Sinn hinter allem? Das ist ja alles in diesen Fragen eigentlich auch eingepackt.
Bei all der Ratlosigkeit kommen wir wieder auf das eine, wo wir es bereits im vorhergehenden Teil gesagt haben, alle Herren von der Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und das ist das Entscheidende.
Ja, und er ist da, er ist mitten unter uns, mitten, er ist der Hirt, der jetzt mit uns ist.
Ja, und sein Wort bleibt.
Ja, das ist unveränderlich und beständig.
Und das ist doch ein unhörter Trost, gerade auch in der jetzigen Zeit.
Thank you.
kommen zum Schluss von dem Text, den wir möchten besprechen in unserem Bibelgespräch hier auf dem Radio Berner Oberland.
Jesaja 40, die Verse 28 bis 31. Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden.
Wenn wir das letzte Jahr, oder wenn wir sagen, das Jahr, wo wir noch drin sind, so anschauen, dann sind wir doch in einer ähnlichen Situation mit unserer Corona-Krise wie das Volk Israel. Und das macht doch müde. Und was haben wir jetzt dazu zu sagen, Judith Dummermuth?
Ja, so wie es im Text heisst, begreifst du nicht, hast du nicht gehört. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Und da merken wir kommen an Grenzen und wir stoßen immer wieder an Grenzen vom Verstehen, an Grenzen von der Belastbarkeit. Unsere Kräfte sind nicht unerschöpflich, das müssen wir uns immer wieder eingestehen.
Aber und das dürfen wir doch, die Grenzen sehen.
Ja, unbedingt. Und ich glaube, es ist sogar äußerst gesund, die Grenzen zu sehen. Aber das Problem ist ja erst dort, wo ich das Gefühl habe, ich müsste das alles aus mir raus selber. Ich brauche doch immer mal wieder, wie ein Auto. Das produziert ja nicht aus sich selber aus seinem Diesel, sondern muss an die Tankstelle. Und so ungefähr stelle ich mir vor, da sagt Gott, ich habe genug. Ich bin der nie müde wird, der nicht matt wird, und ich gebe dir von dem. Du kannst von mir holen, du kannst haben. Und Gott gibt das.
Aber was braucht es voraussetzen, dass Gott uns das geben kann?
Ich glaube, es anerkennen, dass ich bedürftig bin.
Dass ich Kraft brauche.
Ja, dass ich das nicht selber kann.
Und dass ich an Grenzen kann.
Ja, dass ich Grenzen habe, dass ich begrenzt bin, dass ich nicht alles weiss.
Wie siehst du das, Gabriele Bertz?
Ich glaube, es braucht auch noch so die Bereitschaft, sich auf ein Bild von Gott einzulassen, der ewig ist. Und zwar in so einem Sinne eben einer, der sich überall in der Geschichte und in meinem eigenen Leben, in der Schöpfung, als liebender, rettender, erlösender zeigen und offenbaren will. Und das, denke ich, das ist schon was, wo man sich irgendwo durchringen muss oder irgendwann vielleicht entscheiden muss, will ich diesem Gott in meinem Leben Raum geben? Dann hat er irgendwo auch die Möglichkeit, oder habe ich auch die Möglichkeit, mit ihm zusammen diese schwierigen Situationen zu durchstehen.
Mir gefällt vor allem der Vers 30, was da heißt: junge Männer ermatten und werden müde, Männer strauchen unvermeidlich. Das finde ich sehr wichtiger Satz. Da heißt doch einfach von Gott her, wir haben nicht ewig Kraft. Es ist absolut eine Illusion, wo man auch heute doch das Gefühl hat, wir können alles selber meistern. Und ich glaube, die Antwort da ist, Gott gibt uns die Kraft, um das meistern. Und wo das vergessen wird, geht etwas falsch.
Ja, und man kommt neue Kraft über. Immer wieder neue Kraft. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das Geheimnis. Auch ein Adler, der kann ja nicht ewig fliegen. Der macht ja auch mal eine Pause. Aber wenn er in den Strom reinkommt, wenn er den Aufwind spürt, die liegen im Wind, die machen nichts, die lassen sich nur tragen. Und das ist das Bild, das Gott braucht. Es ist der Aufwind, den Gott mir gibt. Und es ist an mir, mich aufzutragen zu lassen. Weil wenn der Adler die Flügel eintut, nützt der Aufwind auch nicht viel.
Gabriele Bertz?
Für mich schließt sich doch irgendwo der Kreis zu dem Tröstet ganz am Anfang. Weil es ist ja unendlich tröstlich, dass Gott einer ist, der neue Kraft gibt. Also einer, der auch dann da ist, wenn man am Boden ist, auch dann, wenn die Situation schwierig ist, auch dann, wenn man müde und matt ist. aber dann gibt er neue Kraft.
Tröstet, tröstet mein Volk. Unter diesem Titel hat Gabriele Berz-Albert und Judith Dummermuth-Attinger über Jesaja 40 diskutiert. Wir wiederholen das Kirchenfenster am kommenden Sonntag, am Sonntag nach der Weihnacht, am 27. Dezember, am Abend um 9 Uhr auf diesem Sender. Gerne lade ich euch jetzt zu dem Festtagsprogramm über die Weihnachtstage ein. Am Heiligen Abend, vom 8. am Abend bis um 12 Uhr Mitternacht, begleiten wir euch in die Weihnachtstage hinein. Im Mittelpunkt steht der Gottesdienst aus Spiez mit der Predigt vom Pfarrer Thomas Josi. Im Rahmenprogramm vom 8. bis um 12 Uhr hören wir besinnliche Gedanken, Interessantes über geschnitzte Krippen, unter anderem mit einem Besuch in der Holzschnitzerei Huckler in Brienz und verschiedene Geschichten. Am Weihnachtstag, am 25. Dezember, am 9:45 Uhr, gehört die Übertragung vom Festtagsgottesdienst aus der Kirche Sigriswil mit der Predigt vom Pfarrer Christian Berger. Das Rahmenprogramm ist vom 9. bis am 12. vom Hans Stalder zusammengestellt und steht unter dem Motto «Es weihnachtet trotz allem sehr». Am Sonntag nach der Weihnachten, am 27. Dezember, kommt am Morgen um 9 Uhr ein Gottesdienst aus der Kirche Steffisburg mit der Predigt vom Pfarrer Thomas Bornhauser. Am Abend um 9 Uhr, wie ich schon gesagt habe, Wiederholung vom heutigen Kirchenfenster. Bis am 10 Uhr hören wir noch ein Musik. Dann kommt das Nachtprogramm auf dem Radio Bio mit der Wiederholung vom Bio Info. Am Mikrofon hat noch der Ueli Hering begleitet. Ich wünsche euch frohe und gesegnete Festtage und eine gute Nacht. Auf Wiederhören.
Reiche vergehen, mit Schönheit verweckt wie Heu. Doch das Wort unseres Gottes macht auch das Sterbende neu. Verkündet es Israel, die Knechtschaft ist zu Ende, frei sind die gebundenen Hände.